Also bei Kindern merkt man da schon, so eine Vorbildfunktion zu machen und zu zeigen, ah, man kann Naturschutz studieren, man kann was mit Tieren machen. Da habe ich in den, ich glaube, 2 Monaten waren das 2.500 Teilnehmer. Also das war wirklich, also fand ich irre. Aber im Endeffekt habe ich dann gemerkt, dass es eine Aufnahme ist, die ein Erlebnis aufzeichnet. Also wo jemand ein besonderes Erlebnis hat, einen Vogel hört und denkt sich, oh, der singt so toll, ich würde jetzt gerne wissen, was das ist, stößt da auf meine Vogelstimmen-Hotline, schickt mir das und damit ist auch dieses Erlebnis aufgezeichnet. Und das finde ich so einen ganz tollen Gedanken. Also das selber Entdecken ist eigentlich das ganz Allerwichtigste dabei. Wenn man das Interesse hat, dann in den Wald gehen mit offenen Augen oder irgendwo an den Stausee und da einfach mal gucken, was da los ist.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Philipp. Philipp ist Landschaftsplaner in Bayern. Privat bietet der Ornithologe Vogelstimmenführungen und für eine gewisse Zeit im Jahr auch eine Vogelstimmen-Hotline an. Ich möchte heute von Philipp wissen, was Skaterjungs mit seinem Namen zu tun haben, wie es ist, über den Baumwipfeln auf Augenhöhe mit Rotmilan und Wespenbussard zu stehen und wie ihn eine CD seiner Oma zu den Vogelstimmen gebracht hat. Hallo Philipp.
Hallo Jens, freut mich, dabei zu sein.
Freut mich auch. Philipp, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Philipp Herrmann, der Vogel Philipp, und ich bin aus Landshut in Niederbayern und ja, seit Kindesbeinen begeisterter Naturbeobachter und vor allen Dingen Vogelbeobachter.
Am Anfang jeder Folge frage ich, ob der Gast einen Garten hat. Deswegen frage ich auch dich, hast du einen Garten? Und wenn ja, was kann man da entdecken und was gibt es dort für Vögel?
Ja, also ich habe einen Garten. Wir haben hier vor 5 Jahren ein Haus gekauft, ein Reihenendhaus. Und da ist ein kleiner Garten mit, sag ich mal, 200-300 Quadratmeter, so ein bisschen in Hanganlage. Hat vorne raus noch 2 kleine Terrassen mit wunderschönen Blaukissen, die mich jedes Frühjahr erfreuen. Und wir haben den Garten ein bisschen aufgemöbelt hinsichtlich Habitate für oder Lebensräume für Wildbienen, für Eidechsen und ja, für Vögel natürlich auch. Und ja, einer meiner Lieblingsvögel im Garten ist die Mönchsgrasmücke, weil die hier ab Mitte März immer lautschallend durch den Garten pfeift und Lebensraum haben wir verbessert für die Kohlmeise und die Blaumeise, die wir Kästen aufgehängt haben. Und was man noch entdecken kann vor dem Gartentürchen, ist eine Plakette mit einer Auszeichnung für Naturgarten und eine Plakette mit vogelfreundlichen Garten, ein bayerisches Projekt, genau.
Perfekt, das suggeriert natürlich auch, dass du dich mit Insekten, Garten und Vögeln auskennst. Ich habe dazu 3 kurze Fragen und erbitte 3 kurze Antworten, wenn es kurz geht.
Sehr gerne.
Ich bin gespannt. Vögel füttern im Garten, ja oder nein?
Ja, aber in Maßen, sage ich mal. Also ich bin sehr dafür, dass man mit Augenmaß füttert und das nicht übertreibt. Mhm. Als Umweltbildungsmaßnahme, genau. Mhm.
Nisthilfen für Vögel säubern, ja oder nein?
Ja, ich mache es schon, allerdings nicht unbedingt jährlich, weil die natürliche Nisthilfe, also die Spechthöhle, wird ja auch von niemandem gereinigt. Da es aber nicht eine künstliche Nisthilfe ist, sollte man da drauf schauen.
Und hast du den einen großen, kleinen Tipp für mehr Vögel im Garten?
Also am liebsten nenne ich da immer die wilde Ecke. Also eine kleine Ecke, wo es halt vielleicht noch eine wilde Karde geben darf, die im Winter die Stieglitz anlockt oder ja, Nesthilfe ist sozusagen für den Zilpzalp, der ein freies Nest baut und so Altgras braucht, um sein Nestchen, sein Backofennestchen zu flechten.
Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen in dein Leben hinein und fangen wir mal nicht beim Vogel Philipp an, sondern fangen wir mal bei dem Landschaftsplaner an, denn du bist vom Beruf nicht Vogel Philipp, sondern vom Beruf bist du Landschaftsplaner. Kannst du einmal für die Zuhörenden erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Landschaftsplaner und zum Beispiel einem Galabauer oder einem Landschaftsarchitekten?
Ja, also mein Studium nennt sich in Gänze Naturschutz und Landschaftsplanung und das ist Richtung Artenschutz ausgerichtet und Naturschutzfachplanung. Also wenn es da um Schutzgebiete geht, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete oder auch Natura 2000 Schutzgebiete. Das ist ein ganz wichtiges Schutzgebietssystem in Europa. Dann müssen da immer Gutachten gemacht werden, wenn Beeinträchtigungen kommen, oder müssen Planungen gemacht werden für die bedrohten Arten, die da drin vorkommen. Und sowas macht ein Landschaftsplaner. Der macht zum einen ein Artenhilfsprogramm und zum anderen auch ja, Ausgleichsplanung und sowas. Und Galabauer ist ja mehr so die Gartenanlage und der Landschaftsarchitekt, der Planer dazu. Also wenn jetzt größere Parks, Gärten, Außenanlagen geplant werden, macht das der Landschaftsarchitekt und der Galabauer führt aus.
Und wenn jetzt Eingriffe in so ein Gebiet stattfinden sollen, was ist dann deine Aufgabe? Also angenommen, es gibt ein Schutzgebiet oder ein schutzwürdiges Gebiet und da soll zum Beispiel ein Stück Autobahn gebaut werden. Das ist ja von öffentlichem Interesse. Dann gibt es ja die Möglichkeit, glaube ich, der Umnutzung, wenn ich da richtig informiert bin.
Genau.
Und dann kommst du so ein bisschen ins Spiel. Was passiert dann?
Genau, im Grunde genommen sind das dann sehr große Planungen, wie auch Flughäfen oder sonstiges. Und das wird dann entsprechend auch von Großplanungsbüros durchgeführt. Und ein kleiner Teil der gesamten Planung ist eben auch diese Naturschutzfachplanung. Und da werde ich dann als Freiberufler oder werden kleine Büros dann unterbeauftragt, die besonders ja, Artenkenntnisse haben, weil es gibt es jetzt nicht mehr ganz so häufig Leute, die sich wirklich gut auskennen mit Tieren, Pflanzen, vor allen Dingen Vögel. Vögel sind praktisch Arten, also Indikatorarten für besondere Lebensräume. Und dadurch kann man die gut erfassen und die sagen dann auch über die Lebensräume aus, wie wertvoll die sind. Das heißt, ich mache jetzt, also normalerweise gibt es eine Variantenprüfung, 3 Varianten und man sagt dann, okay, die eine Variante hat am wenigsten Einfluss auf die Natur und auf die Umwelt und die wird aus dem Bereich bevorzugt. Dann gibt es natürlich andere Interessen noch mit Landschaftsbild, mit Interesse von den Bewohnern und dann wird das gegeneinander abgewägt.
Wie muss man sich jetzt deinen Alltag vorstellen? Also du gehst ja nicht morgens aus dem Haus und sagst so, heute gucke ich mir mal das Gebiet für den Flughafen an, für den zukünftigen, sondern es muss ja in irgendeiner Weise auch einen Alltag geben und wie sieht der so typischerweise aus, wenn es den typischen Alltag gibt?
Ja, also grundsätzlich habe ich also einen Brotjob, sage ich jetzt mal, also da habe ich eine halbe Stelle bei einem Landschaftspflegeverband, bin da angestellt als Gebietsbetreuer und betreue ein größeres Schutzgebiet mit 20 Stunden in der Woche und mache nebenher noch verschiedene Planungen und das ist meistens, sind dann diese Projekte laufen im Bereich März bis Juli, sage ich jetzt mal. Also das ist für mich immer die Hochsaison. Im Winter ist dann Berichte schreiben angesagt. Und der Alltag eben richtet sich eigentlich nach dem Brotjob, sage ich jetzt mal. Also da habe ich dann meine festen Stunden in der Woche. Und das andere wird dann so ein bisschen drumherum gebaut. Und gleichzeitig bringe ich das natürlich noch mit der Familie unter einen Hut, mit meiner Frau und meinen 2 Töchtern.
Und du hast mir auch erzählt, ein Teil deines Jobs ist auch das Kartieren. Das Kartieren an sich, vielleicht erklärst du es einmal mit eigenen Worten. Mhm. Ich würde es jetzt grob umreißen mit, man erfasst die Menge von bestimmten Arten von Tieren auf einem bestimmten Gebiet.
Ja.
Du kannst es gerne auch nochmal auf deine Weise beschreiben. Mhm. Und als du mir erzählt, so ein Beispiel mal erzählt hast von den Wespenbussarden und den Milanen, was ich ja eben auch schon in der Einleitung erwähnt habe, da habe ich so ein bisschen gedacht, er arbeitet so, wie andere Urlaub machen. Kannst du mal beschreiben, was du da gemacht hast und ob das wirklich wie Urlaub war?
Ja, genau. Also da geht es jetzt um eine Planung. Als Kartierer wurde ich da angefragt, für einen größeren Windpark ein Gutachten zu machen, weil wissen wahrscheinlich die meisten, dass auch eine Beeinträchtigung geben kann bei Vogelarten. Und da ist es eben wichtig, auch wieder Varianten zu prüfen. Und das ging hier um ein Gebiet im Bayerischen Wald. Und da ist es eben wichtig, auch im Wald zu kartieren. Also da war im Frühjahr, Februar, März dann angesagt, durch den Wald zu laufen und zum Beispiel Horste zu erfassen von verschiedenen Greifvogelarten. Und Greifvögel wie Rotmilan oder Wespenbussard sind eben besonders beeinträchtigt von Windenergieanlagen, wenn die an falscher Stelle stehen. Und der zweite Teil dieser Arbeit war dann eben die Erfassung mit sogenannten Hubsteigern, also so großen Kränen mit einem Korb vorne dran. Und da wurden wir als Kartierer dann hochgefahren und mussten dann einen halben Tag lang von diesem Korb aus die Baumkronen, die Baumwipfel beobachten und schauen, wie dort sich die Greifvögel verhalten. Wir hatten eine Karte vor uns, wo die ganzen Horste drin sind, die wir im Frühjahr kartiert hatten. Und konnten dann eben beobachten, dass der Wespenbussard genau in dieser Ecke balzt mit seinem tollen Schmetterlingsflug, den er dann vorführt, oder auch Girlandenflug wie beim Steinadler, der dann in so großen Wellen über das Waldstück schwebt und vielleicht gleichzeitig noch ein Sperber oder ein Habicht, der dann sein Nistmaterial einträgt. Und das wurde dann alles eingezeichnet. Und das war sehr spannend, weil ich das bisher noch nicht gemacht hatte. Also ein bisschen wie Urlaub, weil man darf ja nur auf dem Hubsteiger, wenn es schönes Wetter ist und nicht windet.
Aber man muss dazu sagen, dein Arbeitsalltag bietet das leider nicht immer.
Genau.
Sondern der sieht auch, oder im Regelfall wahrscheinlich etwas anders aus, mehr am Boden. Wir haben jetzt viel über Vögel gesprochen. Beschränkst du dich da auch in deiner Arbeit auf Vögel oder geht es auch um andere Tiere?
Es geht ja auch schon mal um andere Tiere. Also das Tolle an dem Studium in Bernburg war das Sachsen-Anhalt, ist, dass wir sehr viel Artenkenntnis gelernt haben. Also wir waren im Studium auch mal alle 2 Wochen in einem Naturschutzgebiet und haben dann den ganzen Tag Pflanzengesellschaften erfasst, die Pflanzen bis zur Art bestimmt, Deckungsgrade und so weiter. Das war hochspannend. Wir hatten einen Kurs mit Wirbellosen und da haben wir dann gelernt, zum Beispiel Libellen zu bestimmen oder Heuschrecken und Schmetterlinge. Von daher habe ich wirklich eine breite Artenkenntnis recht fundiert und kann dann auch bei anderen Projekten was machen. Also Diplomarbeit habe ich über Reptilien geschrieben. Von daher habe ich ein weites Spektrum und momentan sind wir an einer Ausschreibung beteiligt, wo es um die Gelbbauchunke geht. Sehr sympathischer kleiner Frosch mit einer herzförmigen Pupille.
Und sehr spannend und sehr selten.
Genau.
Okay, aber ich denke, an deinem Markennamen, ich nenne es mal Markennamen, merkt man schon, dass der Schwerpunkt bei dir bei den Vögeln liegt. Hast du denn innerhalb der Ornithologie, hast du denn da so einen Schwerpunkt für dich oder so einen Sweet Spot, wo du dich gerne aufhältst und mit den Vögeln du da am liebsten arbeitest?
Also ich mache sehr viel mit Wiesenbrütern. Das ist auch der Hauptjob von meiner Anstellung als Gebietsbetreuer. Aber ich mag gerne Spechte. Da habe ich mal ein Praktikum gemacht im Nationalpark Berchtesgaden. Das war auch sehr spannend, dieser Einblick. Und vor allen Dingen geht es bei mir um die Vogelstimmen. Also das ist so mein Bereich, sage ich jetzt, meine Ornithologie, weil ich total hörverbunden bin. Genau.
Dann sprechen wir doch mal über die Vogelstimmen und damit natürlich dann auch über den etwas privateren Philipp, nämlich den Vogel Philipp. Ja. Wer ist der Vogel Philipp?
Ja, der Vogel Philipp, das bin eigentlich ich in Person als begeisterter Vogelbeobachter und Ornithologe. Und ich möchte als Vogel Philipp meine Passion für die Vogelwelt und mein großes Interesse einfach rüberbringen und andere Leute anstecken mit dieser Begeisterung, weil es für mich ganz viel ausmacht, den Vögeln zu lauschen, die Vögel zu beobachten. Und da habe ich diese Marke sozusagen entwickelt, um so ein bisschen, also bei Kindern merkt man da schon, so eine Vorbildfunktion zu machen und zu zeigen, man kann Naturschutz studieren, man kann was mit Tieren machen und kann dabei die Natur unterstützen und der Natur helfen.
Und wenn du selber sagst, dass du Vogelstimmenführer bist, warum geht es um Vogelstimmen, warum nicht um das Beobachten und schließt das eine das andere aus? Oder bedingt das eine das andere, dass es ohne dem anderen gar nicht geht? Also ich kenne zum Beispiel das normale, also das übliche Birding. Das heißt ja, man steht da irgendwo mit einem Spektiv oder einem Fernglas und beobachtet die Vögel. Mhm. Aber du gehst ja den Weg über die Stimme. Und das frage ich mich, warum über die Stimme? Wie kam das dazu oder warum begeistert dich gerade das?
Ich denke, das kommt daher, dass ich eben am Waldrand aufgewachsen bin und immer durch den Wald gestapft bin. Und wenn man nicht die Stimmen kennt oder wenn man nicht auf die Stimmen hört, dann hat man kaum Chancen, die Vögel zu beobachten. Wenn man jetzt an einem Stausee groß wird und immer die Wasservögel guckt, dann geht das nicht anders als mit dem Fernrohr oder mit dem Spektiv. Und also das war für mich eigentlich so der Einstieg in die Vogelbeobachtung, einfach dieses Entdecken. Und dann muss ich halt den Vogel finden und dann kann ich ihn erst beobachten. Ich gehe nicht zum Stausee und gucke da drüber. Und es war so eine ganz nette Anekdote, eine Bekannte von mir. Ich habe am Sonntag irgendwie mal angerufen und habe gefragt, bist du eh nicht am Stausee draußen? Und dann hat sie nur gesagt, eigentlich bin ich gar nicht so gerne am Stausee, weil ich gemerkt habe, das begeistert mich gar nicht so sehr, weil ich so gehörfixiert bin. Ich bin lieber, renne ich irgendwo durch den Wald, das bringt mir gar nicht so viel. Und da habe ich das zum ersten Mal drüber nachgedacht und habe auch gemerkt, ja, eigentlich ist es zwar ganz schön, da mit dem Fernrohr zu stehen und die Enten und die Wasservögel da zu beobachten, aber so das Richtige gibt mir eigentlich erst die Stimme. Also es gehört beides zusammen, aber das ist mein klarer Favorit praktisch, über das Lauschen zu entdecken.
Und glaubst du, dass das daher kommt, weil du durch das Vögelhören sozialisiert wurdest? Also dass du, weil du eben gesagt hast, du bist am Wald aufgewachsen und du hast quasi die Vögel eher gehört als gesehen. Also kommt das vielleicht auch daher? Und grundsätzlich, wie bist du zum Vogelstimmen hören gekommen? Also klar, irgendwann hat man das automatisch gemacht, aber irgendwie muss man ja auch auf das Thema gekommen sein.
Ja, ja, also das hat eben sehr früh angefangen, eben am Waldrand zwischen Fluss und Wald. Ja, ich war jetzt als Kind immer, ich fand das so toll mit den Naturvölkern, was man so gelesen hat, den Indianern damals, dass die in Nordamerika so mit der Natur im Einklang leben und genau wissen, was die Tiere sprechen sozusagen. Und das hat mich sehr begeistert und ich wollte natürlich auch wissen, was die Tiere sozusagen sagen. Also als Beispiel kann man hier den Eichelhäher nennen, wenn man durch den Wald stapft und der kreischt, dann hat er einen entdeckt und warnt die anderen sozusagen und das ist so toll. Das habe ich dann vorher schon so ein bisschen beobachtet, aber dann war eigentlich der große Punkt, dass meine Oma mir ein Vogelbuch in ein Fernglas geschenkt hat. Und kurze Zeit später habe ich dann noch eine Vogelstimmen-CD bekommen und da ging es dann nicht nur ums Beobachten, sondern auch die ganze Zeit, um diese CD anzuhören, bis hin zum Einschlafen und so habe ich dann die Stimmen im Schlaf gelernt und konnte dann auch immer die Vögel entdecken, die ich vorher vielleicht nicht gesehen habe im Fernglas, weil wenn man dann die Rufe kennt, dann guckt man dann doch mal öfters nach oben und kann den Vogel dann lokalisieren.
Und ab wann gab es dann den Namen Vogel, Philipp?
Das war dann noch ein paar Jahre später. Also ich hatte dann meine Parallelwelt mit dem Skateboardfahren in der Jugend. Mit 14, 15 war das natürlich in der Clique sozusagen nicht so angesehen. Wenn man jetzt hier zum Vögelbeobachten geht und vielleicht noch vor der Schule morgens da irgendwie im Fernglas rumrennt. Und da bin ich aufs Skateboardfahren gekommen. Das war bei uns im nächsten Kaff ziemlich populär. Und das hat riesig Spaß gemacht. Und da waren wir halt eine größere Clique mit 4 Philips insgesamt. Und ja, ich war halt der sich für Vögel interessiert. Und so kam dieser Name Vogel Philipp zustande. Der andere wurde nach seiner Band benannt und der nächste wieder anders. Und genau, ich war der Vogel Philipp. Und es war dann irgendwie nett. Und dieser Name war dann ja eigentlich weg. Und ich bin dann Jahre später erst wieder draufgestoßen und habe gemerkt, ah, das ist eigentlich sehr nette, sympathische Marke. Und ja, habe den Namen wieder ausgegraben.
Das hast du eben gesagt, der Name war dann ein paar Jahre weg. Und ich habe es recht häufig in den Gesprächen, dass meine Gäste als Kinder auch schon zum Beispiel beim Gärtnern begeistert waren oder auch von der Natur begeistert waren, später dann auch irgendwas damit, also Naturwissenschaften zum Beispiel, studiert haben. Und dazwischen gibt es immer eine Zeit, wo nichts ist, weil da ist eine Pubertät und da hat man andere Flausen im Kopf, aber nicht unbedingt vielleicht das dem Vogel zu hören oder dem Unkraut jäten, wenn man Unkraut sagen möchte. Wie war das bei dir? War das dann, wenn du auch als Skater der Vogel Philipp warst, hört sich das ja an, als wäre das Thema trotzdem bei dir immer präsent gewesen. Oder gab es da auch mal, ich sag mal, eine Auszeit?
Ja, also das war dann eher so, ja, so ein bisschen mit Spaß halt irgendwie dieser Name, also jetzt nicht in Verwendung auf Vogelprofi oder so, sondern eher so ein bisschen zum lächerlich machen, sage ich jetzt mal. Und ja, also das Herz war bei mir immer in der Natur und die Ohren auch und ja, ich bin halt Skateboard gefahren und habe trotzdem die Vögel alle gehört. Also es ist ja, kann man ja nicht abschalten, wenn man sich da eingelauscht hat. Und bei mir ist es daher nie verschwunden. Also es ging dann einfach immer weiter und es war mein roter Faden durchs Leben. Während dann andere nach der Schule dann irgendwie durchgehangen sind und haben gesagt, naja, ich weiß jetzt auch nicht, was sie machen sollen, so ungefähr. Dann war es auch einmal so ein bisschen anders, weil ich gesagt habe, ja, ich weiß es, ja, du hast es ja schon immer gewusst. So, da ist so ein bisschen der Neid gekommen. Erst ja so, was macht der für ein verrücktes Zeug? Und dann war so ein bisschen neidisch, dass ich halt schon da voll klar war, weil ich das vorher wusste, ich werde meinen Zivildienst da machen in der Richtung und war dann tatsächlich auch in Hamburg und habe da meinen Zivildienst auf einer Vogelstation gemacht ein Jahr lang.
Wie ging es bei dir dann insgesamt weiter? Also du hast dann studiert, du hast irgendwann angefangen und hast eine Vogelstimmen-Hotline initiiert. Wie kommt man auf sowas? Und wie macht man das?
Also das ist eine, ja, also das kam eigentlich ursprünglich daher, dass meine Frau viel mit Sprachnachrichten irgendwie kommuniziert hat mit ihren Freundinnen. Und ich fand das sehr interessant. Und gleichzeitig hatte ich halt immer viele Führungen gemacht und wurde immer gefragt, ja, was singt denn da in meinem Garten? Haben die Personen das irgendwie nachgemacht? Und man merkt dann schon, ja, die Führung ist ganz interessant, aber sie wollen eigentlich noch lieber wissen, was in ihrem Garten singt. Und dann kam ich da irgendwie auf diese Idee, dass mir doch die Leute das schicken können, was sie selber hören. Und das fand ich dann spannend. Dann habe ich mit meiner Tante damals ein bisschen hin und her geschrieben. Die kannte sich da noch nicht so aus mit der Vogelwelt. Und habe ihr gesagt, sie soll das mal ausprobieren. Dann hat sie echt morgens, wo sie nicht schlafen konnte, um 5:30 irgendwie, dann noch eine halbe Stunde auf das Sprachsymbol gedrückt. Jetzt brauchen wir das ja nicht mehr drücken, sondern es bleibt dann gedrückt. Und dann hat die da den ganzen Morgen aufgenommen, wie halt die ersten Gänse drüber fliegen, die erste S-Bahn kommt, ein Rotkehlchen singt. Und ich war dann so fasziniert von diesem Bild, was ich da gesehen habe, dass ich gesagt habe, oh, das hört sich richtig gut an, funktioniert offensichtlich mit jedem Handy, weil die Vogelstimmen wahnsinnig gut aufgezeichnet werden. Und da habe ich mir einfach gedacht, das ist genau das. Und dann habe ich irgendwie nach einem netten Namen noch gesucht und habe dann ein Schild kreiert, wo halt drauf steht, ja, Sie finden Vogelstimmen interessant, dann schicken Sie doch mal hier an diese Nummer eine Vogelstimme per Sprachnachricht. Und ich hatte das Glück, dass hier der Bund Naturschutz in Landshut sehr offen war dafür und die haben mir da 100 € gegeben, damit ich ein Handy kaufen kann. Und dann habe ich das einfach ausprobiert. Und dann war das gleich am Anfang schon so, also erstmal ein Medieninteresse da, weil diese WhatsApp, was halt jeder kennt, dann irgendwie mit der Natur verbunden und es ist kein Computer oder kein Roboter, der dahinter hängt. Und dann auch die Nachrichten von den Leuten. Und das war halt genau das, was ich mir so, na, nicht erträumt, aber halt gedacht habe, was super ist. Ich kriege nur eine Sprachnachricht und da ist nur ein Vogelgezwitscher drauf. Ich antworte kurz und sage, das ist der Vogel, das singt so und so, das ist besonders, Singdrossel wiederholt und so weiter. Noch ein Link zu meiner Homepage mit so ein paar Infos dazu. Und das war's. Und wenn man am Anfang immer dieses drücken musste, dann haben das viele Leute erstmal nicht gecheckt. Und ich habe dann immer wieder mal Nachrichten bekommen, wo sie halt noch so rumprobieren. Und dann hat man schon gemerkt, die suchen eigentlich erstmal einen Vogel. Also ich habe genau die Leute erreicht, die ich erreichen wollte. Also das breite Publikum und nicht die, die immer bei meinen Vogelführungen mitgehen.
Okay. Und was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist, wie sind die Leute auf dich aufmerksam geworden? Du hast gesagt, du hast ein Schild gemacht, aber wo konnte man dieses Schild sehen?
Das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, genau. Das Schild habe ich mit dem Bund Naturschutz zusammen in Landshut in den Stadtparks aufgestellt. Und weil ich mir vorher einen Gedanken gemacht habe, wen ich erreichen möchte, habe ich halt gesagt, okay, ich stelle das da auf, wo die Leute sind und nicht, wo die Natur am schönsten ist. Das heißt, auf dem Weg zum Stadtpark, auf dem Weg zum nächsten Parkplatz, auf dem Hauptparkplatz geht man auch immer noch durch ein Waldstück durch oder in Auwald, wo die Leute zum Joggen gehen. Und da sind die drauf gestoßen, sind anscheinend stehen geblieben und haben sich das angeguckt und dann in der Umgebung dann die Vögel aufgenommen. Viele haben das auch einfach nur abgespeichert und haben sich dann im Urlaub wieder dran erinnert, wo man da so ein bisschen runterkommt und auf einmal die Natur mehr wahrnimmt und haben von dort dann die Nachricht geschickt.
Also es gab für dich auch jetzt nicht die Möglichkeit zu cheaten, indem du sagst, okay, hier stellen wir das Schild hin, aber ich weiß ja auch, welche Vogelarten hier vorkommen und dann kriegst du 33 Mal am Tag das Rotkehlchen geschickt.
Nee, das war es nicht ganz. Nee, die Leute haben sich das mitgenommen und woanders ausprobiert. Und also das war 2016, das ist jetzt schon 10 Jahre her. Und da waren wir in Landshut erst und im Jahr drauf hat der Bund Naturschutz gesagt, er möchte es gemeinsam mit mir durchführen als größeres Projekt. Wir sind nach Regensburg gegangen, auch wieder mit den Schildern. Und das Witzige war, dass dann irgendjemand sich das mitgenommen hat, der Urlaub gemacht hat in Regensburg und das meinem Freund in Hamburg gezeigt hat, der dort beim NABU arbeitet und hat gesagt, hier, schau mal, das ist ja eine witzige Aktion. Hat er gesagt, ja, den kenne ich, dem habe ich gemeinsam Zivildienst gemacht. Also da habe ich dann schon gemerkt, Wahnsinn, das breitet sich schon total aus und eine Telefonnummer ist natürlich nicht an eine Stadt gebunden, das ist ja egal.
Wir haben gerade festgestellt, dass du da nicht cheaten konntest. Und wie ist es denn andersrum? Können dich oder versuchen dich Menschen manchmal auch reinzulegen, indem sie was weiß ich, irgendeinen Blödsinn schicken?
Also das hat mich sehr erstaunt, dass das sehr wenig passiert. Also das hat mich echt überrascht, muss ich sagen, weil ich da am Anfang so gedacht habe, naja, jetzt werden hier hunderte Sprachnachrichten kommen mit irgendwelchen Gekröle drauf. Das war nicht der Fall. Aber ich kann mich noch gut an eine Aufnahme erinnern, wo irgendwie ich so ein Klicken gehört habe und dann kam auf einmal ein Meeresrauschen und noch ein Bluthänfling, der gesungen hat. Und dann hat es geklickt und dann war es vorbei und dann war auch die Sprachnachricht vorbei. Und dann habe ich gemerkt, okay, also hier, irgendwas stimmt hier nicht. Dann habe ich es nochmal angehört und habe halt gemerkt, dass jemand anscheinend in seinem Zimmer am Computer ein YouTube-Video abgespielt hat und versucht hat, mich da zu testen. Und ja, das fand ich sehr lustig. Das habe ich dann auch offengelegt. Habe dann gesagt, na, hört sich gut an, aber ist aus der Konserve.
Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie reagiert man dann darauf?
Ja, ich habe da immer locker reagiert und mit Spaß und das war sehr witzig. Also dadurch, dass diese Kommunikation 1:1 ist und sehr persönlich, ist das einfach ja, ein Spaß, genau.
Und persönliche Note in diesen Nachrichten ist dir ja auch sehr wichtig. Also das ist ja auch der Grund, warum du das machst, damit auch, also es soll ja auch diese persönliche Note behalten, denn meine Frage wäre jetzt noch, hast du nicht Angst, also du machst das ja auch heute noch, du hast gesagt, du hast vor 10 Jahren angefangen, du machst das aber auch heute noch und hast du da nicht Angst vor KI, also gerade Stimmenerkennung und sowas ist ja mit KI, auch Dolmetscher haben da ja heute ein bisschen Angst vor, wie siehst du das?
Ja, also das war damals schon Thema, 2016 hat man mir gesagt, naja, was willst du damit, da kommt doch bestimmt irgendwann die KI und die ist jetzt da, also es gibt ja die zwei besten heißen BirdNet und das andere Merlin Bird ID, die auch richtig gut ist inzwischen. Also da muss ich schon sagen, das ist irre, weil das vorher nicht möglich war, einen ganzen Vogelchor praktisch zu erkennen. Merlin Bird ID schafft es ja wirklich, die Vögel aufzudröseln. Und da ist es so, also ich kriege schon weniger Nachrichten inzwischen, wo ich merke, ja, die Leute schauen sich da schon anders um. Oder wenn sie auf dieses Thema stoßen, dann schauen sie erst, ob es eine App gibt. Aber grundsätzlich machen sehr gerne noch viele Leute mit, weil das eben persönlich ist. Und teilweise kriege ich jetzt auch schon die Vogelstimmen von der App geschickt oder kriege gesagt, ja, meine App erkennt hier nichts. Also das war gerade vorhin der Fall. Da habe ich den Ruf von einer jungen Amsel, einen Bettelruf geschickt bekommen. Und da stand eben dabei, ja, hier meine Vogelstimmen-App erkennt das nicht. Und das ist eben der Fall. Die KIs sind gut, aber noch nicht perfekt. Und es gibt immer noch Rufe und bestimmte Töne, die sie nicht kann.
Wie viele Nachrichten bekommst du in der Zeit, wo du die Hotline machst? Also die Hotline, die machst du ja nicht das ganze Jahr über, glaube ich, die machst du immer nur in einem konzentrierten Zeitraum. Ja. Wie viele Nachrichten bekommst du dann?
Also das war, also wie gesagt, ich habe da 2016 angefangen und das ist eigentlich jedes Jahr mehr geworden. Und der Gipfel war halt Corona-Zeit, wo die Leute dann zu Hause gesessen sind, wollten tatsächlich auch wissen, was ihr im Garten singt. Da habe ich in den, ich glaube, 2 Monaten waren das 2.500 Teilnehmer. Also das war wirklich, also fand ich irre. Natürlich an einem Ostersonntag mit schönem Wetter, wo alle spazieren gehen, hageln die Nachrichten nur so rein. Also da waren es dann bis zu über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da mir was geschickt haben. Aber an Wochentagen, wo es regnet, war es dann dementsprechend viel weniger. Und dann konnte ich das so ein bisschen nacharbeiten. Am Anfang habe ich mir dann Stress gemacht, dass es immer innerhalb von einer Stunde oder so beantwortet werden muss. Aber im Endeffekt habe ich dann gemerkt, dass es eine Aufnahme ist, die ein Erlebnis aufzeichnet. Also wo jemand ein besonderes Erlebnis hat, einen Vogel hört und denkt sich, oh, der singt so toll, ich würde jetzt gerne wissen, was das ist, stößt da auf meine Vogelstimmen-Hotline, schickt mir das und damit ist auch dieses Erlebnis aufgezeichnet. Und das finde ich so einen ganz tollen Gedanken. Also ich kriege teilweise Nachrichten, die letztes Jahr außerhalb der Saison gekommen sind sozusagen und die werden mir nochmal geschickt, weil die Person unbedingt wissen möchte, was letztes Jahr im Juli gesungen hat. Und da merke ich, dass es so sehr emotionsverbunden ist mit eigenen Erlebnissen und das ist auch ein Schlüssel, denke ich, für das weitere Interesse an Vogelstimmen. Also die haben so ein besonderes Erlebnis, sehen da eine Person, die sich da so wahnsinnig engagiert oder auch Experte ist in der Beziehung. Und das begeistert. Und da habe ich jetzt echt schon einige Leute, die mir zurückmelden, dass sie da total eingestiegen sind in diese Vogelstimmen, in das Vogelstimmen-Game.
Du bist dann ja auch noch tiefer da eingestiegen und zwar hast du ein Buch geschrieben. Da kannst du bitte einmal erzählen, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Also ist der Verlag auf dich zugekommen oder hast du ein Buch geschrieben und hast das dann versucht verlegen zu lassen? Und das Zweite wäre, also Vogelstimmen per Sprachnachricht zu bestimmen, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie schreibt man ein Buch zur Vogelstimmenbestimmung?
Ja, da gibt es tatsächlich auch nicht viele und die meisten, oder die haben jetzt auch keine CDs mehr dabei. So, das entwickelt sich natürlich auch weiter. Ja, also es ist dazu gekommen, dass ich angeschrieben wurde von der Vero Mischitz. Die hat ein Buch geschrieben, Birding für Ahnungslose. Und es ist ein sehr nettes Büchlein, was sie vor allen Dingen gezeichnet hat. Die ist Comiczeichnerin und die hat mir ein Bildchen geschickt und da war ich drauf. Mit meiner Vogelstimme-Hotline hat sie gesagt, sie schreibt gerade dieses Buch und ob es okay wäre, wenn sie da das Bildchen reinmacht. Dann habe ich gesagt, ah, das ist ja sehr, sehr nett und sehr gerne. Und dafür hat sie mich dann zu ihrem Release nach Stuttgart eingeladen. Und da bin ich mit dem Kosmos Verlag in Kontakt gekommen. Und da haben wir dann drüber gesprochen. Und da ist diese Idee geboren worden praktisch, dass ich da ein Vogelstimmenbuch mache. Das hat sich dann noch etwas hingezogen, weil ich mir das erstmal noch nicht vorstellen konnte, weil das ein Wahnsinnsaufwand ist natürlich. Aber dann so nach 2-3 Jahren haben wir dann den Beschluss gefasst und haben damit angefangen. Und genau, das war am Anfang, war das wirklich so für mich auch die große Frage, wird das jetzt Bestimmungsbuch, was man mit rausnimmt oder wird es ein Buch, was man zu Hause liest zum Vorbereiten? Und ich bin dann so aufs Zweite gekommen und habe gesagt, man muss sich so ein bisschen einlesen, man muss Geschichten lesen über den Vogel und sich so ein bisschen interessieren. Und dann kam er zu Hause, also da gibt es über die Kosmos Plus App die Möglichkeit, sich die Stimmen anzuhören. Es gibt auch kleine Videos von mir, wo ich die Stimme erkläre. Und wenn man sich dann vorbereitet, dann kann man rausgehen, versuchen, einzelne Arten aus dem Gewirr rauszuholen. Und dann gibt es halt verschiedene Anleitungen noch, dass man im Frühjahr anfängt, so im Februar, März, wo halt noch wenige Vögel singen, dass man da die ersten Stimmen kennenlernt. Und es gibt auch die wilden 13 in dem Buch. Und das sind wiederum die häufigsten Vogelarten, die mir über die Vogelstimmen-Hotline eingeschickt wurden. Also daraus, aus dieser Vogelstimmen-Hotline über mehrere Jahre, habe ich eben auch rausgefunden, was die Leute selber hören. Und das interessiert mich total stark. Also wenn ich eine Führung mache, erkläre ich das, was ich höre. Und wenn die Vogelstimmen-Hotline, wenn die mir was schicken, dann sind das die Vogelarten, die sie besonders stark wahrnehmen aus diesem ganzen Gewirr oder so. Und da hatte ich halt so ein Ranking von den Arten, die am allerhäufigsten eingeschickt wurden und das sind dann die wilden 13 geworden. Und das ist halt toll, weil das auch die Arten sind, die Leute halt dann auch am häufigsten wahrnehmen draußen. Und ich hoffe, dass das dazu beiträgt, dass sich möglichst viele Leute da begeistern.
Jetzt gib uns aber doch mal bitte ein konkretes Beispiel. Also steht da drin, in diesem Kapitel geht es um die Blaumeise und die macht CCP oder wie funktioniert das? Wie funktioniert das Buch?
Genau, also das, was heißt Vögel bestimmen mit den Ohren? Genau, ist beim Kosmos Verlag erschienen. Und die sind verschiedene Kapitel aufgeteilt. Es sind wenige Arten, das war mir wichtig. Es sind 39 Arten insgesamt. Also klingt jetzt schon mehr, aber wirklich detailliert erklärt sind nicht ganz so viele. Also das ist mir wichtig, wenn man einsteigt, dass man sich nicht überfordert. Man muss erst mal einzelne Arten lernen. Dann ist halt so ein bisschen erklärt, wie man die Vögel draußen wahrnehmen kann und wie man so reinkommt in das Ganze. Und dann sind halt diese wilden 13 erklärt als häufigste Arten. Also das einfach, dass man so ein bisschen auf dem Schirm hat. Das sind häufige Arten, die ich draußen häufig hören kann. Und dann gibt es wie so einen zweiten Teil noch und das sind dann Lebensraumquartetts. Das sind dann mehrere Lebensräume erklärt und da ist mein Gedanke gewesen, wenn man jetzt spazieren geht, zum Beispiel in der Heckenlandschaft oder im Auwald oder also in Gewässernähe oder man geht im Dorf spazieren, dann immer so 4 Arten, die halt in diesem Lebensraum vorkommen und die kann man sich vorher mal vorbereiten und wenn es halt Mai ist, dann sind sie alle zu hören und wenn es irgendwie wann anders im Jahr ist, vielleicht 1 oder 2 Arten nur. Aber es sollte so funktionieren, dass man auch diese Arten wahrnehmen kann draußen. Also dass die so häufig sind, dass man die möglichst auch im deutschsprachigen Raum überall hören kann. Weil das war natürlich das Nächste. Ich habe hier die die Sicht aus Bayern raus, aber was an der Küste so läuft und in den Bergen, das ist natürlich was anderes. Aber so, das ist der Aufbau und die Ergänzung mit den Vogelstimmen und den kleinen Videos, habe ich zumindest die Rückmeldung bekommen, läuft ziemlich gut.
Das ist im Februar 25, glaube ich, ist es erschienen.
Genau, ist jetzt nie.
Und ja. Ich denke, ich werde es auch unter dieser Folge verlinken. Was ist danach passiert? Denn du hast mir gesagt, du möchtest den Vogel Philipp jetzt noch ein bisschen professionalisieren. Du gibst auch Führungen, du hast eine Homepage, aber erklär mal mit eigenen Worten, was heißt den Vogel Philipp professionalisieren?
Also das ist ja alles so gewachsen, auch mit dieser Marke. Da habe ich dann einen tollen Fotografen, Alexei Testov, zusammen und seiner Freundin Simone bin ich da eingestiegen in diese ganze Marketinggeschichte, sage ich jetzt mal. Also es fing damit an, dass ich professionelle Fotos haben wollte und der Alexei ist wirklich ein super Fotograf und wir haben dann gemeinsam ja so ein bisschen eine Strategie entwickelt, wie man das Ganze aufbauen kann und auch mit Markenklamotten, was ich halt aus der Skaterjugend noch kenne, was mich immer fasziniert hat. Und da sind wir halt so rein und da habe ich gemerkt, dass es ganz wichtig ist, solche professionellen Fotos zu haben, weil das also in Naturschutzkreisen überhaupt nicht verbreitet ist, sich da irgendwie zu vermarkten. Und das ist auf jeden Fall ein Schlüssel, der auch für einen gewissen Erfolg, sage ich jetzt mal, weil man die Medien nehmen einen viel mehr wahr, wenn das so ein bisschen professioneller ist. Und durch diese Vogelstimmen-Hotline und durch das Buch kommen jetzt halt immer mehr Anfragen auch, ob ich Führung mache. Und da habe ich mich jetzt ein bisschen spezialisiert drauf, also dass ich da auch ganzjährig Vogelstimmenwanderungen oder halt ja, naturkundliche Wanderungen anbiete. Und teilweise jetzt auch schon ja zum Beispiel von Umweltbildnern wäre ich da angefragt für einen Workshop oder so Sachen. Also es sind ja verschiedene Formate gerade und da bin ich so ein bisschen am Weiterentwickeln. Also mache ich mir jetzt einen Gedanken, wie kann man das so ein bisschen mehr professionalisieren und wie kann ich dann vielleicht noch einen ja, Nebenzweig aufbauen in meinem Kartierer- und Gebietsbetreuer-Umfeld. Wie passt das zusammen? Und das macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also im Zuge des Buches habe ich auch einen Vortrag entwickelt, der nennt sich Faszination Vogelstimmen, den ich dann auch schon an mehreren Orten präsentiert habe und immer mit dem Buch eben auch zusammen, weil ich habe überlegt, wie man eine Lesung macht von einem Sachbuch. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Ich kann ja keine Schnabellängen vorlesen und deswegen habe ich dann auch bin ich dann zu Bildern und schönen Videoszenen übergegangen und habe gesagt, ja, ich zeige praktisch schöne Aufnahmen, wie Vögel singen und erkläre dazu so ein paar Geschichten, die ich auch in meinem Buch wiedergegeben habe.
Sehr schön. Wo siehst du den Vogel Philipp in der Zukunft? Also es ist dir überlassen, ob das realistisch ist oder geträumt. Also wo würdest du dich gerne sehen oder wo siehst du dich realistisch in zum Beispiel in 5 Jahren?
Ja, also ich genieße das gerade sehr, also so wie ich das am Laufen habe jetzt gerade, so ist doch ein bisschen semi-professionell, aber ich würde eigentlich gerne das etwas professioneller machen und auf jeden Fall so ein berufliches Standbein damit aufbauen, weil das halt nochmal, also ich meine, auch im Naturschutz zu arbeiten ist ja auch schon eine super Sache für mich, weil ich da mein Jugendinteresse praktisch reingebracht habe, aber jetzt nochmal speziell mit Vogelstimmen und direkt auch die Menschen anzusprechen und zu begeistern, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also ich mache wahnsinnig gerne Vorträge und Führungen und stehe draußen und zeige den Leuten irgendwie das bisher Unbekannte. Also ich stehe im Auwald und sehe da oben einen Mittelspecht, der rüberfliegt und dann zeige ich den Leuten und die haben noch nie einen Mittelspecht gesehen und sagen dann so, boah, krass, ja, ich wusste gar nicht, dass der hier vorkommt. Und wenn er dann im gleichen Moment noch Höhlenbauen anfängt oder noch zu rufen anfängt mit seinem komischen Quäken, dann ist das wirklich ein ganz toller Moment und da habe ich sehr viel Lust darin, weiterzumachen und halb oder vielleicht sogar voll später mal.
Da wünsche ich dir und wahrscheinlich auch alle HörerInnen dir viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Philipp, du hast mir auch erzählt, du hast ein kleines Herzensprojekt und das nennt sich Heufährtchen.
Ja.
Möchtest du vom Heufährtchen erzählen?
Das kann ich gerne machen. So ist es. Also es ist wie so ein Lieblingsprojekt von mir. Das wurde entwickelt an der Universität in Bonn in der Biologiedidaktik von Jonathan Hensel. Und mit dem habe ich schon in meiner Masterarbeit über die Vogelstimmen-Hotline zusammengearbeitet und mich ausgetauscht. Und irgendwann hat er dieses Projekt entwickelt mit einer Kollegin zusammen. Und das fand ich ganz toll. Und da geht es darum, dass man den Kindern eine Auszeichnung gibt, sowas wie ein Seepferdchen beim Schwimmen. Und da können praktisch die Kinder, wenn sie eine bestimmte Artenkenntnis vorweisen, dann einen Aufnäher bekommen mit dem Heupferdchen drauf und eine Urkunde. Und dem geht voraus, dass man eben ja ein, zwei Stunden oder vielleicht auch länger mit den Kindern draußen verbringt und denen verschiedene Methoden zur Erfassung von Tieren zeigt. Dann zeigt man ihnen verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Und dann werden noch kleine Zeichnungen angefertigt, wo es darum geht, dass man auf die Bestimmungsmerkmale hinweist. Und am Ende gibt es dann wie so einen kleinen Test, den man auch bestehen muss sozusagen. Also für Kinder ist das ja immer so. Aber es ist trotzdem wie so ein kleine Prüfung. Und da gibt es dann die Belohnung, dann das Abzeichen und die Urkunde. Und da habe ich mit der Naturschutzjugend in Bayern, mit der NAJU und dem Haluk Soyuklu die letzten Jahre das auch für Bayern sehr stark vorangebracht und mache jetzt immer wieder auch ja, für Schulklassen das Heupferdchen.
Ich denke, für uns alle ist auch klar, was daran toll ist, aber erklär mal bitte mit deinen eigenen Worten, warum dir das so unglaublich wichtig ist. Also warum ist das ein Herzensprojekt?
Also ich interessiere mich sehr lang für das Thema Artenkenntnis. Es gab mal vom Bund Naturschutz eine Veröffentlichung 2014, Artenkenner auf der roten Liste hieß das. Also dass es nicht nur mit den Arten zu Neige geht, sondern auch mit den Leuten, die sich damit auskennen. Das eine bedingt natürlich das andere. Je weniger man draußen findet, desto weniger kann man auch kennen. Und früher war es auch so, dass Biologielehrerinnen und Lehrer da sich viel stärker noch für interessiert haben oder mit den Kindern mehr rausgegangen sind. Und wenn ich jetzt heute Führungen für Klassen anbiete, dann sind es sogar teilweise eher die Eltern, die dann sagen, ja, was wollt ihr hier in der vierten Klasse den ganzen Tag im Auwald rumrennen? Die Kinder sollen jetzt lernen, die sollen alle aufs Gymnasium gehen und bitte zu Hause bleiben und nicht in die Natur raus. Und das trifft mich sehr hart, weil ich als Kind nur draußen unterwegs war. Und gleichzeitig das Thema Artenkenntnis, was mir sehr wichtig ist. Und das bringt alles sehr gut zusammen, muss ich sagen. Und jetzt die ersten Erfahrungen mit den Führungen, die ich da gemacht habe mit dem Heupferdchen, die waren total klasse, weil die, wenn man dann merkt, was bei manchen Kindern noch da ist und mal speziell auch den Fokus da drauf bringt. Also es ist nicht einfach nur eine naturkundliche Wanderung oder so, sondern man bringt den Fokus auf die Arterkennung. Und das finde ich großartig.
Dann dabei natürlich auch weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Stell dir vor, jetzt hört jemand diese Folge und ist total davon begeistert, was du hier erzählt hast und möchte auch rausgehen und Vogelstimmen hören und Vogelstimmen lernen. Was würdest du demjenigen oder derjenigen raten, wie sie das am besten macht, ohne frustriert nach Hause zu kommen?
Also ich würde erstmal rausgehen in den Wald. Also ich denke mal, Leute, die hier zuhören, die sind grundsätzlich schon naturinteressiert, würde ich jetzt mal sagen. Und man geht gerne spazieren, man weiß, wie schön es draußen ist. Und wenn man in den Wald geht oder ob es auf der Gassi-Runde ist oder sonst wie, man nimmt das vielleicht schon wahr, dass im Frühjahr einfach die Vogelstimmen zunehmen. Und ja, sich einfach mal in den Wald stellen, mal eine Minute zuhören und versuchen, ob man unterschiedliche Vögel hören kann, also unterschiedliche Vogelstimmen. Und ich glaube, das ist schon, das mache ich auf meinen Führungen immer ganz am Anfang, um mal so ein bisschen reinzukommen und mal die Differenzierung rauszuhören. Also es ist nicht nur ein Vogelstimmengewirr, sondern es sind unterschiedliche Vogelarten. Und aus meiner Erfahrung heraus würde ich mir natürlich gleich ein Fernglas schnappen, weil ich finde es immer toll, wenn man den Vogel, der singt, entdeckt und den er mit dem Fernglas zuschauen kann und dann den im Fernglas aus der Distanz beobachten kann, wie er ganz wunderbar da vor sich hinsingt. Und ich glaube, das ist das Erlebnis, was man braucht, um sich die Art einzuprägen. Also das selber Entdecken ist eigentlich das ganz Allerwichtigste dabei. Wenn man das Interesse hat, dann in den Wald gehen mit offenen Augen oder irgendwo an den Stausee und da einfach mal gucken, was da los ist. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen einen ganz tollen Film gesehen vom Gamander Lopez. Das ist ein junger Tierfilmer, der hat einfach nur im Stadtpark einen Film gemacht. Und das war total irre, was der schon an Tieren und Pflanzen und allen möglichen entdeckt hat. Also kann ich auch durchaus empfehlen, im urbanen Raum einfach in den Stadtpark zu gehen. Es gibt sehr, sehr viel zu entdecken draußen.
Also Hauptsache erstmal rausgehen.
Genau, rausgehen und entdecken lernen.
Ja. Meine letzte Frage, und diese Frage stelle ich jedem Gast. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Ich würde mal sagen, die Trollblume. Ich finde die Trollblume eine ganz wunderbare Art, weil die Erinnerung weckt an mein Nationalpark Berchtesgaden-Praktikum, wo ich dann im Frühjahr über diese wunderschönen, artenreichen Wiesen gelaufen bin, zwischen den Wäldern, wo ich die Spechte kartiert habe. Und die gibt es natürlich inzwischen auch schon im Baumarkt oder im Pflanzengeschäft. Aber ich finde das einfach eine wundervolle Art. Und die Wiesen, die Feuchtwiesen, wo die noch vorkommt bei uns, die sind wirklich schützenswert. Und da gibt es nur noch ganz wenige. Und am liebsten würde ich eigentlich nur zu der Wiese hingehen, wo sie noch vorkommt und gar nicht bei mir im Garten haben.
Ich habe vorhin so ein bisschen neckisch gefragt, wie man ein Buch schreiben kann über Vogelstimmen, ohne dass man sie hören kann.
Ja.
Da habe ich mich ein bisschen jetzt selber reingelegt, denn wir haben jetzt über eine Dreiviertelstunde über Vogelstimmen gesprochen, ohne jemals eine Vogelstimme gehört zu haben. Kannst du erstens eine Vogelstimme noch nachmachen? Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du heute mein Gast warst, und ich würde dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte überlassen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und dann würde ich jetzt zum Abschluss noch zwei Vogelstimmen machen. Die eine ist von der Singdrossel, die kann man schön nachpfeifen. Die macht mit vielen Wiederholungen, macht die. Also die macht immer ganz viele verschiedene Strophen, total abwechslungsreich, aber wiederholt das immer, also 3 bis 5 Mal. Und daran kann man sie sehr gut erkennen. Und das andere ist noch für die Kinder, die da vielleicht zuhören. Man kann nämlich mit der Handpfeife wunderbar, die habe ich auch in meinem Buch erklärt, Tauben und Eulen und so weiter nachmachen, indem man einen Hohlraum schafft zwischen den Händen und zwischen den Daumen durch einen kleinen Schnitz pfeift. Das ist die Ringeltaube und die macht 5-mal Hu. Und am Merkspruch "Hör gut zu, gut ruhen" kann man sie sich wunderbar merken. Ja, und dann noch abschließend möchte ich sagen, ja, die Vogelstimmen sind wirklich ein Schlüssel für die Naturbegeisterung. Also durch die Ohren kann man das wirklich aufschließen, und ich kann allen nur empfehlen, in den Wald rauszugehen oder in die Natur rauszugehen und einfach mal die Ohren aufzumachen und als kleines Mikroabenteuer am besten das ganz früh mal zu probieren zum Sonnenaufgang und dann innehalten und lauschen.
Vielen Dank. Mach's gut.
Mach's gut. Dankeschön.
Das war mein Gespräch mit Philipp. Alle wichtigen Links zu dieser Folge, wie zum Beispiel zu Philipps Buch oder seiner Homepage, findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und oder einen Kommentar zu dieser Folge abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, und schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.